Ich darf Sie und euch auch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wir zusammen vor Gott kommen. Da liegt ein Segen drauf und es ist schön, dass wir das tun können. Ich sage noch was zum Wetter. Also gerade wenn ich mich vorher bewegt habe, dann sitze ich immer steif wie ein Stock, weil wo ich mich anlehne, werde ich nass. Genau. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal gemerkt, also wenn ich mir im Sommer wünsche, dass es kälter wird und im Winter, dass es wärmer wird und immer auf die Zeit warte, die nicht da ist, dann mache ich was falsch. Und dann habe ich beschlossen, ich genieße den Sommer, auch wenn es mal warm ist. Und der Winter hat auch seine schönen Seiten, wenn man sie entdeckt. Ne? Genau, also das Romantische mit dem Schnee, da muss man ja wirklich suchen, aber alles hat sein Gutes. Genau, letzte Woche habe ich mit meiner Mama telefoniert, die ist 86, wohnt im betreuten Wohnen in Hessen. Und dann sagt sie, oh, mir ist zu warm, ich hoffe, es wird kühler. Dann sage ich zu mir, also ich freue mich über den Sommer, weil erstens kann man weniger anziehen, zweitens sieht man viel Sonne und das ist schön, das ist gut für die Seele, ne? Ist so positiv als die Dunkelheit und so. Und ich freue mich dran. Und dann sagt sie so, ehrlich gesagt, alles, was du mir schreibst, darüber freue ich mich auch. Und da habe ich gemerkt, es hat auch was mit dem Blickwinkel zu tun. Ne? Es ist einem eigentlich ein bisschen zu warm, aber man kann ja auch das gucken, was schön ist. So als kleiner Tipp. Genau. Und auf die Bibel werde ich hinweisen. Also wer seine zu Hause hat, ist ja schön, wenn die parat liegt. Wenn nicht, ich erzähle auch, was ich meine. Aber wir gucken auch mal rein. Wer also will, kann schon bei Markus 16 ein Lesezeichen reinmachen. Markus 16. Jetzt geht es nach Ostern, weil es geht gleich mit dem Auferstehungsmorgen los, mit dem Ostermorgen, aber über Ostern können wir Christen ja das ganze Jahr reden, oder? Weil Paulus hat ja mal gesagt, ich predige nichts als Christus den Gekreuzigten und ich glaube, an vielen Stellen weist uns die Bibel immer wieder darauf hin, dass das zentrale Ereignis eigentlich der ganzen Weltgeschichte ist und es wäre einfach schade, wenn wir da nur einmal im Jahr drauf gucken. Also jetzt den Markus-Schluss. Ich lese los. Wir nehmen unsere Übersetzung hier, die Luther-Übersetzung. Ich lese ab Vers 1. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Also Jesus, der gestorben war und im Grab lag. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Soweit hier nach Luther. Und da mache ich mal eine kleine Pause und wir denken schon mal drüber nach. Die Jüngeren, die waren ja auch 3 Jahre mit Jesus zusammen. Damals war das nicht so üblich, dass man die sieht, aber dass man sie mit erwähnt. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000 hieß es, es waren 5000 Männer, dazu die Frauen und die Kinder. Gibt es eine Bibelstelle, die das so sagt? Also es waren, sage ich mal, mindestens 12.000 eigentlich, was wir Speisung der 5000 nennen. Aber man zählte die Männer und es gibt Hinweise in der Bibel, das ist ganz klar, dass Jesus auch Jüngerinnen hatte, die zwar nicht zu den 12 Aposteln gehörten, die ihn aber begleitet haben, die ganze Zeit bei ihm waren. Und die haben erlebt, dass es bei Jesus immer gut war. Sie haben gesehen, wie er Wunder tat gegen die Not, wie er Worte des Lebens hatte. Und ich glaube, wenn ich die Bibel richtig lese, am meisten hat sein Wort den Leuten gut getan. Worte des Lebens, Worte, die die Lösung sprechen, Worte, die Mut machen, Worte, die den Perspektive wechseln, den Kopf heben und uns versöhnen mit dem Vater im Himmel. Und es keimt Hoffnung auf bei den Frauen. Und sie denken, siegt das Gute gegen das Böse? Ist Gott wirklich bei mir? Kann ich wirklich ein besseres, ganz neues Leben leben? Sie haben ja immerhin diese 3 Jahre auch investiert. Irgendwas haben sie ja verlassen, um mit diesem Wanderprediger rumzulaufen. Ne? Doch dann kommt der Schlag. Jesus wird gefangen, unschuldig, aus Eifersucht und Machtstreben gekreuzigt und getötet. Auch da waren sie dabei. An dem Bericht habe ich manchmal den Eindruck, sie waren mutiger als die Jünger. Sie waren näher dran, die Frauen. Und es fühlt sich in ihrer Seele so an, dass es so dunkel ist wie vorher. Traurigkeit, Enttäuschung, Kummer und Schmerz, alles scheint vorbei zu sein. Aber das ist nicht die Schuld von Jesus. Ihn ehren wir noch, denken sie sich, auch wenn er tot ist. Und also machen sich die Frauen auf. Das ist unser Bericht. Und ich glaube, das ganze Kapitel schwankt zwischen dem sichtbaren, offensichtlichen, bekannten und dem wunderbaren Neuen im Glauben an Jesus. Und mit dem Stein fängt es schon an. Ein für die Frauen unlösbares Problem. Also wenn man die Stelle genau liest und dann auch weiß, wie die konstruiert waren, dann hatten die Frauen das Problem, dass sie sagen, wir kriegen den gar nicht weg. Was machen wir denn da? Wir gehen da hin, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir vor dem Stein wieder kehrt machen. Und als sie entdecken, dass das Problem gelöst ist, da fängt es ja an, was ich auch aus meinem Leben kenne. Gibt es eine Erklärung dafür, die sie nur nicht kennen, oder ist das ein Wunder? Nach einer Krankheit hat die Medizin geholfen oder hat Gott eingegriffen? Und je nachdem, woran ich glaube, stärkt das meinen Glauben oder ich weiß nicht woran, dann sonst noch. Also das heißt, immer eine Frage der Perspektive. Ich stehe im Leben oft vor der gleichen Entscheidung. Zum Beispiel, wenn es mir am nächsten Tag nach einem Gebet deutlich besser geht. Waren es die Medizin, der Schlaf oder war es Gott nach dem Gebet? Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst, aber es ist letztlich eine Frage zwischen Gott und dir. Und die Frage ist, was sagt der Gott dazu? Wie erlebst du ihn? Gibt er dir Hinweise auf sein Handeln? Ist er mit dir auf einem Glaubensweg und lädt dich ein, im Vertrauen, im Glauben zu wachsen, weil du Erfahrung machst mit ihm? Als Jesus sagt, wir sollen den Glauben wie ein Senfkorn anwenden. Nicht? So ein Senfkorn, das muss man ja sehen, sonst bleibt es klein. Aber wenn man es anwendet, wenn man es aussieht, dann wächst es. Und ich glaube, das ist eigentlich das Bild dafür, das wir tun sollen. Wir sollen das bisschen Glauben, das bisschen Vertrauen, was wir haben, anwenden und dann wird es wachsen. Und ich glaube, Gott gibt uns im Alltag immer wieder Gelegenheiten, unser Vertrauen auf ihn zu werfen. Hier auch die Frauen. Also, sie haben ein Problem, was sie nicht lösen können und merken dann, es ist schon gelöst. Nanu? Und dann ist die Frage, stärkt das ihren Glauben? Oder was geht in ihnen vor? Wir lesen mal weiter. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr. Als sie auf der rechten Seite einen jungen Mann, Moment, ich lese mal nach Luther, das ist meine Übersetzung, die ist etwas freier, aber viele werden Luther gewohnt sein, wir lesen es nach Luther. Also ab Vers 5. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein weißes, langes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Wir haben gesagt, haben sie, als der Stein weg war, schon Gott erlebt oder war es ein Zufall, ein Grund, den sie noch nicht kannten? Und ich denke, auch hier sieht man, mit den Frauen ist Gott weiter im Gespräch. Der Engel saß ja nur ihretwegen da. Wir kennen ja auch andere Berichte, als Petrus und Johannes dahin rennen, da sitzt kein Engel. Nicht? Also der Engel hat auf sie gewartet. Für sie schickt Gott einen Engel. Wie erkenne ich eigentlich einen Engel? Hat schon mal jemand einen gesehen? Also ich kenne Engel seit meiner Kindheit. Die waren auf diesen, an Advent und Weihnachten, auf diesen Mühlen, die sich drehten. Man musste immer aufpassen, dass die nicht stehen bleiben, sonst brennen die Flügel an. Und die hatten so weiße Flügel und weiße Gewänder. Und ich habe immer mehr die Befürchtung, dass das gar nicht so ist, wie Engel aussehen. Was ich in der Bibel sehe, ist, dass sie oft menschlich Züge haben. Ich habe noch nie einen Bericht gehört über Flügel, aber so weiß strahlen tun sie öfter. Oder auch nicht mal das, dass sich Engel ganz menschlich geben und man merkt, oh, das war ein Bote Gottes, wenn diese Person wieder weggeht. Ich glaube, einen Engel erkennt man vielleicht an diesem Strahlen, wie das hier war. Sie sagen, dieses weiße, strahlende Gewand. Aber sicher daran, was er tut, denn er tut im Auftrag Gottes arbeiten. Und Gott sagt ja auch, man erkennt an den Früchten, was drin ist, und das erkennt man beim Boten Gottes auch. Er spricht ihnen Mut zu, dieser Engel. Erschreckt nicht, ich tue euch nichts. Und dieses fürchte dich nicht, erschreckt nicht, ist einer der häufigsten Anreden, wenn Engel kommen. Also sie sagen, ich weiß, das ist jetzt komisch für dich, aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Er spricht ihnen Mut zu. Und er weiß, warum die Frauen da sind. Er sagt ihnen, ihr sucht ja Jesus, den Gekreuzigten. Das haben sie ihm ja nicht erzählt. Er weiß es. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass er mehr weiß als ein Mensch, der da zufällig drin sitzt. Ja, ein Gärtner, der sich in der Höhle ausruht, weil es da kühler ist oder irgendwas. Nicht? Er weiß Bescheid. Typisch Bote Gottes. Er wiederholt, dieser Engel, Jesu Botschaft von der Auferstehung. Und er bietet ihnen eine Brücke an vom Sichtbaren. Seht, hier ist die Stelle zum Unsichtbaren. Glaubt und baut auf dem Unsichtbaren, Übernatürlichen auf, was ich euch erzähle. Und er ermutigt sie, Gottes Auftrag zu erfüllen. Sagt, ich gebe euch jetzt einen Auftrag. Geht zu den Jüngern, zu den Aposteln und sagt ihnen das, was ihr gesehen habt. Ne? Und ich glaube, eins ist klar, wenn sie nicht glauben, werden sie auch nicht weitersagen und hingehen. Also das hat nur Sinn, wenn sie glauben. Und dazu ermutigt ihn Gott durch den Engel. Und ich glaube, ähnlich handelt Gott auch an jedem von uns. Er sagt auch uns, erschrick nicht, fürchte dich nicht. Und nicht nur, weil man vielleicht erschrickt, weil so ein Engel so strahlt, sondern auch, dass wir in unserem Leben ihm vertrauen und uns nicht fürchten. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, hat Jesus ja auch gesagt. Das geht in dieselbe Richtung. Ja, jemand hat mal gesagt, und das hat sich mir eingeprägt, das passt ja an der Stelle, jemand hat mal gesagt, ich habe den Psalm 23 gelesen. Das ist ja ein ganz bekannter Psalm, viele kennen ihn sogar auswendig. Mindestens in Teilen, glaube ich, könnten wir ihn alle aufsagen. Der Herr ist mein Hirte, ne? Psalm 23. Und jemand hat einmal gesagt, ich habe mal gezählt in dem Psalm, was alles Gott tut und was ich tun soll, sagt er. Und dann bin ich drauf gekommen, 12 Dinge tut Gott. Er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich auf rechter Name. Er ist bei mir, sein Stecken und sein Stab trösten. Also lauter Sachen, die Gott tut, nur 2 soll ich tun, sagt er. Und ich habe es nachgelesen, es stimmt. Das erste, und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Das eine, was der Psalmist sagt, also David, der es geschrieben hat, und was wir auch tun können, ist, wir fürchten kein Unglück. Warum? Er ist sogar im finsteren Tal, aber er weiß, Gott ist bei ihm. Also das Einzige, was wir aktiv machen in diesem sehr bekannten Psalm, wenn wir ihn annehmen für uns selbst, dann ist es, fürchte ich kein Unglück. Und das Zweite ist, ich bleibe im Haus des Herrn immer da. Ich entschließe mich nicht zu fürchten, weil ich mein Vertrauen auf ihn setze und ich sage, ich weiche nicht. Jesus selber hat mal gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und das ist doch wunderbar, oder? Niemand ist so stark, uns aus der Hand Jesu zu reißen. Wir kommen aber doch raus. Wisst ihr wie? Wenn wir selber gehen, denn er hält uns nicht. Also ist es so wichtig, dass wir sagen, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bleibe. Ich halte an Jesus fest. 2 Sachen. Also fürchte dich nicht und eigentlich immer, nicht nur in Gefahr, sondern immer, wenn wir ihm und seinem Handeln begegnen. Und das ist gut, weil sich dann entscheidet, ob wir in die Gegenwart von Gottes Handeln treten, ob wir mit ihm unterwegs sind oder ob wir fliehen wie die Frauen. Also die Frauen, die kann ich ja verstehen, nicht? Aber ihre Reaktion war doch ein bisschen schade. Ich fürchte ja, wir hätten es genauso gemacht, aber es ist doch schade, nicht? Und dann fragt man, wie geht das anders? Und deswegen ist dieses fürchte dich nicht, sondern setze dein Vertrauen auf Gott so wichtig. Sie rennen also weg. Und ich fürchte immer, ich weiß von Gottes Allmacht, von seiner Fähigkeit, zu allen Zeiten Wunder zu tun. Aber ich bin froh, dass Gott mich nicht so oft auf die Probe stellt, wie ich denn reagiere, wenn was zum Fürchten vor mir auftritt. Und ich möchte nicht weglaufen, ich möchte mein Vertrauen nicht wegwerfen, sondern an ihm bleiben. Genau. Ich habe mal eine sehr gute Predigt gehört zum Volk Israel in der Wüste. Da ist es ja so, Gott sagt ihnen das verheißene Land, dann schicken sie Kundschafter und als sie zurückkommen, sagen 12 haben sie gesagt, 10 sagen, das sind Riesen. Die sind viel zu stark, die machen Schnips mit uns, dann sind wir alle weg. Und 2 sagen, nein, das Land ist sehr gut, haben die anderen ja nicht bestritten. Und er sagt, mit Gottes Hilfe werden wir es bekommen, denn er hat es uns versprochen. Und die große Mehrheit des Volkes entscheidet sich, den 10 zu vertrauen. Und dann laufen sie 40 Jahre im Kreis. Und zwar bis die alle tot sind. Nur die unter 20 Jahre dürfen weiter und die 2 Kundschafter und der Mose. Alle anderen sind weg. Also habe ich mir gedacht immer, das ist die Strafe Gottes. Du hast nicht geglaubt, jetzt so. Und ich habe eine wunderbare Predigt gehört. Und da stand, dass Gott nicht beleidigt, also die Frau hat gesagt, die Predigt gehalten hat, Gott ist nicht beleidigt, er schlägt nicht rein, sondern er sagt, ich will dich in Kraft führen, ich will dich Wunder sehen lassen. Und wenn man nur an den Bericht von Gideon denkt oder so, das ist ja wirklich so, dass Gott die Seinen immer wieder wunderbar führt. Und dann weiß Gott ganz genau, dafür brauchst du den Glauben, sonst gehst du unter. Wenn ich zu euch sage, rennt mit Trompeten um Jericho und ihr habt alle Angst, weil er sagt, also ich sehe doch offensichtlich, dass das, nicht? Dann wird das nichts. Und ich glaube, dass die Auslegung sehr gut ist, dass Gott nicht will, dass sie untergehen. Und deswegen hat er aus Liebe diese Menschen leben lassen und abgewartet und auf die nächste Generation gesetzt, die offensichtlich mehr Mut hatte. Ich warte auf die nächste Generation, aber er wirft uns nicht weg. Also das ist eine Erklärung, die mir sehr gefallen hat, weil da so viel Feingefühl und Liebe Gottes drin steckt. Und ich kann mir auch vorstellen in der Situation, also wenn mich einer mit Trompeten um eine stark befestigte Stadt schickt, dann hätte ich auch Angst gehabt, wenn ich nicht wüsste, warum ich es mache und dass ich entschieden habe, ich will vertrauen auf diesen Gott. Okay, aber wir sind ja im Markus-Evangelium und wenn wir jetzt weiterlesen wollen, die ersten 8 Verse haben wir gelegt und wenn ihr mal genau guckt in der Lutherbibel, die hier ausliegt und vielleicht auch in der Bibel zu Hause, kommt da so eine eckige Klammer hinter der 9. Seht ihr das? Und wenn man eine Seite weiterblättert, am Schluss ist hier auch und dann kommt so ein Sternchen und dann steht da, nach den ältesten Handschriften endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Die Verse 9 bis 20 sind im 2. Jahrhundert hinzugefügt worden. So, da hatte ich nun eigentlich lange ein Problem, weil in der Bibel steht ja, man soll nichts hinzufügen. Ne? Und dann frage ich mich, wie gehe ich denn mit diesen Versen um? Ich habe jahrelang nicht drüber gepredigt. Ich dachte, ich halte mich lieber an die, als dass ich jetzt mit diesen Versen 9 bis 20 weitermache. Und es gibt auch noch einen anderen Schluss. In manchen einzelnen Schriften ist auch noch einfach nur ein Satz zusammengefasst. Weil ich glaube, die Bibel weitergegeben haben, die waren sich ganz schnell einig, dass die Bibel, der Bericht von Markus doch nicht aufhören kann mit und sie fürchteten sich. Oder? Was ist denn das für ein Schluss von der guten Nachricht? Evangelium heißt doch gute Nachricht. Setzt sich der Markus hin, sagt, ich schreibe die gute Nachricht auf und mein Schlusspunkt ist, sie sind weggelaufen und fürchten sich. Das kann doch nicht sein. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass entweder dieser Schluss echt ist und nur an den ältesten Schriften weg war oder dass Gott wollte, dass man diesen Schluss hat. Weil ich glaube, nur dann ist es eine gute Nachricht. Und ich habe mich entschieden, damit so umzugehen, wie wir meist, weil wir lesen über die Ecke Klammer weiter und merken es gar nicht, dass auch das Gottes Wort ist, was er uns gegeben hat und mit dem er zu uns reden will. Denn es war schon sehr früh anerkannt und gehörte zu den biblischen Worten, sage ich mal, Versen. Aber nur, falls er mal über die Klammer stolpert, das ist meine Auslegung dazu und vertraut auch auf diesen Teil der Bibel. Das ist meine Ermutigung an euch. Genau. Warum hat dann Gott nicht verhindert, dass der Originalschluss von Markus verloren geht? Nicht? Also das, wie ist denn das passiert? Gott hat doch über der Bibel gewacht und es gibt ja wunderbare Berichte in der Kirchengeschichte. Der Enver Hoxha war in Albanien und wollte die Bibel ganz ausrotten und dann sind Bibeln vom Himmel gefallen, weil die Hilfsaktion Märtyrerkirche mit einem kleinen Flugzeug rüber ist und hat Evangelium runtergeschmissen. Genau, und Leute sind zum Glauben gekommen. Also das hat nie geklappt, weil Gott selber drüber wacht. Und warum hat er denn hier nicht aufgepasst? Jetzt gebe ich euch mal eine Frage mit. Wollte Gott vielleicht an dieser Stelle abbrechen? So nach dem Motto, Markus wollte weitererzählen, denn er gibt ja meine gute Nachricht weiter, das verstehe ich. Aber ich, Gott, stoppe ihn hier, weil ich dich, den Leser, heute fragen möchte. Wie geht es in deiner Gemeinde weiter? Wie geht es bei dir weiter? Wie geht bei uns die gute Nachricht weiter, unser Weg damit? Und ich habe euch ja so ein bisschen gezeigt, wie die Frauen herausgefordert waren, und ich will nicht mit dem Finger auf die Frauen zeigen, weil sie weglaufen. Ich erzähle euch was von mir. 2015 kamen ja unheimlich viele Flüchtlinge. Ich habe damals, auch nur ein paar Monate vorher, sind wir nach Hasloch gezogen, in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Mannheim. Und dann habe ich auch versucht, Flüchtlingen zu helfen. Und ich habe eine afghanische Familie besucht, sechsköpfig Moslems, der Vater gelähmt. Sie sprechen kein Deutsch und kein Englisch und ich besuche sie. Ich sehe den Vater am Boden hocken. Ich habe später erfahren, dass er von Taliban verprügelt wurde und seitdem gelähmt ist. Aber dass die Ärzte nichts finden, es ist nichts kaputt in seinem Rücken. Das muss irgendeine traumatische Lähmung sein, so psychomedizinisch oder somatisch. Will ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls, der konnte sich nicht rühren, die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, Gott sagt, bete um Heilung für diesen Mann. Mir wurde heißer als heute nach der Radtour, ja, mir wurde richtig heiß innerlich. Und dann hast du ja nicht eine halbe Stunde, um drüber nachzudenken, sondern wenn du sowas hörst, dann musst du entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und so ging es mir auch. Und ich merke, dass ich Angst habe, dass nichts passiert und ich mich blamiere. Ja, da sitzt der Mann am Boden, ich weiß noch nicht, was er hat, das wurde mir nachher erzählt. Und ich habe Angst, ich bete jetzt im Namen von Jesus, ich rufe die Heilung über dir aus. Nicht? Und der Mann hockt wie vorher. Ja? Und dann, wer hat sich dann blamiert? Gott oder ich oder wir beide? Und dann kreist der Kopf ganz schnell und fieberhaft habe ich nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, Moment, wenn ich jetzt bete, ich kann ja nur Deutsch. Und die können kein Deutsch und kein Englisch. Und dann kann ich ja dem Mann gar kein vollmächtiges Mutwort zusprechen, weil er versteht mich nicht. Ja, habe ich gedacht. Und dann habe ich beschlossen, jetzt habe ich einen Grund, warum ich nicht beten kann. Aber eigentlich hatte ich Angst. Und ich bereue es bis heute. Ich hatte das Gefühl, ich war zu feige, Gott zu gehorchen. Und das erzähle ich euch, weil wir reden hier über die Frauen an Ostern 2000 Jahre her. Aber ich glaube, man kann auch heute in so eine Situation kommen. Und immer ist die Frage, was tue ich? Und ich habe nicht viel Zeit zum Antworten. Und deswegen, Gott ist bis heute ein Gott, der redet. Da bin ich mir ganz sicher. Also nicht jeden Tag so, dass einem die Ohren klingeln, aber mit vielen kleinen Nuancen. In der Bibel steht, ich will dir den Weg weisen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Also, wenn Gott mich mit den Augen leiten will, ist das erstens super sensibel und zweitens total freiwillig. Wenn ich weggucke, ist aus mit dem Augenleiten. Ne? Aber ich möchte so sensibel sein, dass ich diese Leitung mit den Augen merke. Das wünsche ich mir. Ich glaube, wir haben einen Gott, der redet. Und ich wünsche mir, dass Gott bei mir nicht auf die nächste Generation warten muss. Ja? Wie wir es bei den Israeliten gesehen haben, die 40 Jahre im Kreis gerannt sind. Weil sie nicht mutig genug waren, zu glauben, dass Gott stärker ist als der starke Gegner. Und ich hoffe, dass er mir wieder eine Chance gibt, ja, meinen Glauben einzusetzen. Und ich stelle einfach fest, dass ich eine Sehnsucht habe, dass auch durch mich sich Menschen bekehren. Ihr werdet meine Zeugen sein, ist ja an alle gesprochen. Und wir sind seine Zeugen, wir sind eine Minderheit hier in Böblingen und überall in Deutschland. Und wenn wir nicht Lichter sind, wer denn dann? Wir fühlen uns vielleicht nicht stark, ne? Aber Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass ich Menschen auch diese auf geistliche Weise wirklich zum Segen werde. Und bei allem flauen Gefühl im Magen will ich einfach glauben, dass Gott dieses Wunder der Bekehrung tut. Vielleicht auch durch uns, durch mich und durch dich. Und ich erinnere mich, vor einigen Monaten hatte ich einen schwierigen Seelsorgefall, wo es ohne Wunder Gottes keine Lösung gibt. Und dann habe ich ein Bekenntnis aufgeschrieben. Und den Zettel steht seitdem auf meinem Schreibtisch. Da habe ich draufgeschrieben, Jesus, ich will an deine Größe glauben. Ich will ihn zu dir führen, ich will deine Werke tun. Da bleibt es ja immer noch Gottes freies Handeln, nicht? Aber ich dachte mir mal, das Senfkorn lege ich jetzt vor Gott. Meinen Glauben spreche ich aus vor diesem schwierigen Gespräch. Und ich bin einfach gespannt, was Gott noch tut in meinem Leben. Und jetzt haben wir ja noch einen Moment, jetzt lesen wir einfach mal weiter ab Vers 9. Ja? Also, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Maria ist ja eine der Frauen am Grab. Ne? Und als sie ihn sieht, macht sie es besser. Diesmal, jetzt glaubt sie und dann tut sie auch, was Jesus ihnen sagt, was Jesus ihr aufträgt. Und Jesus schimpft nicht mit dieser Frau. Er gibt ihr eine zweite Chance und zeigt sich ihr. Und wenn du merkst, dass dein Vertrauen in den lebendigen Gott in einer konkreten Situation nicht hält, vertraue darauf, dass Jesus, der immer derselbe ist, auch zu dir wiederkommt. Denn wir haben einen gnädigen Gott. Gnade ist es. Nicht, was wir uns verdienen, weil wir so stark sind, sondern weil er gnädig ist, lohnt es sich, mit ihm zu leben. Und wird das Leben weitergehen? Er hilft uns wieder auf. Ich glaube an meine zweite, an meine dritte und an weitere Chancen. Ich glaube an einen barmherzigen Gott. Und nicht nur, dass er mich in Jesus Christus begnadigt hat, sondern auch als seine Jünger in der Nachfolge mit all meinen Fehlern und Schwächen. Wir lesen weiter ab Vers 12. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Das wissen wir aus dem anderen Evangelium, dass das die Emmaus-Jünger waren. Ne? Und eigentlich schon wieder. Sie kriegen die Botschaft und sie glauben nicht. Aber ich zeige nicht mit meinem Finger auf die Jünger. Ich verstehe sie. Seine Kerntruppe, die 12 oder jetzt noch 11 Apostel, glauben schon wieder nicht. Ist Jesus jetzt grenzenlos enttäuscht oder gibt er ihnen nochmal eine Chance? Vers 14. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Er kommt wieder. Er ist barmherzig, aber er weicht nicht einen Deut ab von der Erwartung, die er an sie hat. Er rügt ihren Unglauben. Tut er das nicht auch mit uns? Also barmherzig sein heißt ja nicht, dass er alles durchgehen lässt. So einen Gott will ich ja auch nicht. Ich freue mich ja, dass er leitet, dass er einen Weg zeigt und dass er dranbleibt, damit ich diesen Weg gehe. Er ist nicht der Schwamm drüber Gott. Er ist barmherzig und er ist heilig. Er gibt dir und mir alles und erwartet auf deinen Glauben, auf dein Vertrauen, auf deinen Gehorsam, auf deine Nachfolge in der konkreten Situation. Und jetzt schauen wir, was er zu den Jüngern sagt, ab Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die denen folgen werden, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut werden mit ihnen. Wieder steht es da, das Wunder, dass Jesus redet. Wir haben einen Gott, der zu uns redet. Und was sagt er? Er wiederholt seinen Auftrag. An wen? An die Jüngergruppe, die mehrfach im Glauben versagt hat. Also wir haben immer den Petrus vor Augen, der ihn verleugnet. Aber hier haben ja alle Jünger nicht geglaubt und an die wendet er sich. Er entlässt sie nicht aus dem Auftrag und auch uns gilt sein Auftrag weiter. Und er gibt ihnen, die nicht ausreichend Vertrauen in ihn hatten, seinen Vertrauensvorschuss. Er sagt, geht hin, sagt das Evangelium weiter und lebt mit den Zeichen, mit denen ich euch bestätige. Das mit den tödliches Trinken und auf Schlangen heben und so weiter, Das wünscht sich ja keiner. Ich möchte es ja nicht ausprobieren. Ne? Ja, er vertraut ihnen weiter. Er sagt, ich glaube an euch, auch wenn ihr nicht an mich geglaubt habt. Das ist Jesus. Und wie endet der Bericht von Markus? Jetzt lesen wir die letzten zwei Verse. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Sie haben die neue Chance ergriffen. Nicht für ihre Errettung, die hat ja schon vorher festgestanden. Wer glaubt, wird selig werden. Aber die Chance, Mitarbeiter in seinem Reich zu sein, seine Werke zu tun, an seiner Hand im Glauben zu wachsen, all ihr Vertrauen auf ihn zu setzen, diese Chance haben die Jünger damals ergriffen. Die Jünger und die Frauen, ne? Wir haben ja auch auf Maria Magdala geguckt. Und Gott war mit ihnen. Er bestätigte ihre Worte, ihre Gebete, ihr Zeugnis. Und Gott zeigte sich, dass er übernatürlich da ist mit seiner Gegenwart, mit seiner Macht. Und es ist heute derselbe Gott. Ich sag's mal nochmal wieder ganz persönlich. Ich bete manchmal um Wunder. Häufig bei kranken Leuten, krebskranken Leuten. Oder bei so Situationen, die mir aufs Herz fallen. Da bitte ich Gott um ein Wunder. Und wenn jemand ungläubig ist, und du betest um Bekehrung, betest du auch um Wunder. Denn ohne Gottes wunderbares Eingreifen bekehrt sich niemand. Und ich sehe oft nicht die Reaktion auf mein Gebet. Ja? Und dann habe ich mich irgendwann entschieden. Ich glaube nicht das, was ich bisher gesehen habe, sondern ich glaube weiter an den Gott, so wie er in der Bibel steht. Ich möchte weiter mein Senfkorn-Glauben in mein Leben und in mein Glauben legen und in mein Gebet. Und so beten, wie Gott sich mir in der Bibel gezeigt hat. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Also ich nehme mal das Stichwort, einen Nicht-Bekehrten in der Familie. Ich weiß, dass wir die Generation sind, die dann große Kinder und nicht ganz so große Enkel haben und die Schar wird häufig größer oder man ist Familientante. Wir haben jetzt eine Gote, eine ledige Frau, aber die hat mindestens so viele Kinder und Enkel, für die sie betet, weil die Familie zusammenhält und viele kommen zu ihr. Ja? Und ja, und wenn man dann weiß, mein Sohn hat sich vor 43 Jahren dagegen entschieden und seitdem will er nichts wissen, wirf doch dein Vertrauen nicht weg und bete weiter. Glaube an den Gott, der Wunder tut. Und vielleicht sagst du ihm die Verheißung, wer an mich glaubt, wird der Segen weitergehen in viele Generationen danach. Wir können niemand retten, aber wir können glauben und wir können beten. Und im Glauben können wir aus diesem Markus-Schluss, finde ich, ganz viel lernen. Wie auch sie scheitern, weil sie zu verzagt sind und wie sie es letztlich tun und Gott mit ihnen ist, weil er barmherzig ist und ihnen und uns auch eine neue Chance gibt. Dazu segne er uns, jedem an seinem Platz, in dem Umfeld, wo du lebst, was dein Alltag ist. Ich werde noch mit uns beten und am Schluss gehe ich über ins Vaterunser und das können wir dann gemeinsam beten. Herr Jesus, manchmal will ich vielleicht lieber nur unterhalten werden und lese eine spannende Geschichte von König David oder von Daniel in der Löwengrube, aber du wolltest nie unterhalten. Du wolltest immer uns Mut machen, uns herausfordern. Du möchtest, dass wir im Glauben wachsen, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern es einsetzen und dass wir mit dir leben. Und bitte sei mir gnädig, vergib mir mein Zagen und mein Nichtstun, mein Wegschauen aus der Vergangenheit und gib uns neue Chancen. Schenke, dass wir wachsen dürfen im Glauben, dass wir Glauben anwenden dürfen und dass wir sehen dürfen, der lebendige Gott ist in unserer Mitte und wir sind ein Segen für andere Menschen. Lass uns das erleben. Du sagst, ihr seid das Licht der Welt und ich bitte dich darum, dass ich und jeder hier im Raum in unserer kleinen Kraft Licht ist für unsere Nächsten. In Böblingen, in Dagersheim oder wo auch immer wir sind. Ich danke dir, dass du dieses Gebet hörst und gerne hörst und dass du uns nahe bist und dass du gut bist. Und du weißt, Herr, womit wir gekommen sind, was uns vielleicht belastet. Und du hast gesagt, alle unsere Sorgen sollen wir auf dich werfen. Und das probieren wir jetzt in dem Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.